Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könne nur der Kongress treffen. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Sie seien jetzt gefährliche Kampfzonen, schrieb ein Militärsprecher. Die Menschen sollten sich in Richtung Westen begeben. Währenddessen versuchen die USA weiter, eine Waffenruhe zu vermitteln. Nach Angaben aus Washington hat Israel einem neuen Vorschlag schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, er werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1.000 palästinensische Häftlinge freikommen. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke will die Rückführungsstrukturen für Asylbewerber neu ordnen. Der parteilose Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, beispielsweise sei das Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt wegen der verschärften Grenzkontrollen nicht mehr unbedingt notwendig. Dort werden Menschen untergebracht, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Die kämen jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland, so Wilke.
Bisher ist noch nicht so viel Geld dahin geflossen. Das ist ja wirklich sehr kurzzeitig aufgebaut. Aber jetzt stehen ein paar Entscheidungen zum infrastrukturellen Ausbau dort an. Die kosten wirklich Geld. Und das habe ich mir angeschaut und gesagt, na Moment mal, bevor jetzt da irgendwie weiteres Geld in diese Struktur ausgegeben wird, die vielleicht nicht mehr sinnhaft ist, gucken wir doch, wo wir das Geld woanders hinbringen. Zum Beispiel, um die anderen Strukturen zügiger an den Start zu bekommen, weil die werden weiterhin gebraucht und auch zügig gebraucht.
Brandenburgs parteiloser Innenminister René Wilke. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis wird weiter eine Flutwelle befürchtet. Fels und Eismassen haben das Wasser im Fluss Lonza zu einem meterhohen See angestaut. Die Behörden rechnen damit, dass er heute überläuft. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass weiteres Geröll abrutscht. Mehrere Gemeinden wurden evakuiert. Am Mittwoch war im Lötschental der Großteil eines Gletschers abgebrochen. Ein Dorf wurde komplett zerstört. Wer eine Immobilie besitzt, soll nach dem Willen von Bundesjustizministerin Hubig gegen Elementarschäden versichert sein. Das sei so im Koalitionsvertrag vereinbart, sagte die SPD-Politikerin der Augsburger Allgemeinen. Hubig verwies auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland letztes Jahr. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Die Pflicht würde demnach zunächst nur für die Versicherungswirtschaft gelten. Das heißt, Neuverträge nur noch mit einer Elementarschadenabsicherung, bei Altverträgen Umstellung zu einem bestimmten Stichtag. Unklar bleibt, ob, wie ebenfalls im Koalitionsvertrag bereits erwogen, Privatbesitzer bei bestimmten Begründungen darauf verzichten können. Nach Angaben der Versicherungswirtschaft sind bislang etwa die Hälfte der Privathäuser in Deutschland gegen Elementarschäden versichert. Der zuständige Gesamtverband unterstützt das Vorhaben der Bundesregierung, weist aber ebenfalls darauf hin, es kommt auf die Einzelheiten an. Und eine bessere Versicherung verhindert noch lange kein Extremwetter.
In Berlin wird ab heute das 200-jährige Bestehen der Museumsinsel gefeiert. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz lädt bis Sonntag zu Veranstaltungen, Führungen, Workshops und Konzerten. Im Kolonnadenhof zwischen dem neuen Museum und der alten Nationalgalerie wird eine Open-Air-Bühne aufgebaut. Kostenlose Führungen sollen Einblicke in die Geschichte und die Architektur der Museumsinsel geben. Sie gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mit einem Tagesticket für 14 Euro können alle Häuser des historischen Ensembles sowie die Sonderausstellungen besichtigt werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern, später von Südwesten her immer freundlicher, maximal 22 bis 26 Grad heute. Aktuell haben wir in Berlin-Buch 15 und in Steglitz 16 Grad, in Münchenberg 14 und in Wusterwitz 17 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Anja Herzog.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Friedrich Merz besser kennenlernen können Sie in dem neuen Buch von Mariam Lau. Sie begleitet ihn ja schon seit Jahren als Berichterstatterin bei der Zeit. Und sie ist mein Gast hier auf Radio 3. Gleich. Das ist die portugiesische Sängerin Marta Miranda mit Orquestrada um 9:10, Freitagmorgen, Radio 3. Der Konservatismus steckt in der Krise und Friedrich Merz hat nun die schwierige Aufgabe, als Kanzler und CDU-Vorsitzender einen Weg aus hier herauszufinden. Denn so sehr sich viele Menschen ja nach Stabilität sehnen, die Weltlage gibt ein weiter so nicht so richtig her. In ihrem neuen Buch Merz auf der Suche nach der verlorenen Mitte nimmt die Journalistin Mariam Lau eine aktuelle Analyse Analyse vor, verknüpft die Suche der Konservativen nach einem anderen Profil mit einem Porträt von Friedrich Merz. Und ich freue mich sehr, Mariam Lau ist jetzt mein Gast hier im Radio 3 Studio. Schön,
ich
dass Sie hier
mich.
Sind.
Guten Morgen.
Der Untertitel: Auf der Suche nach der verlorenen Mitte. Was war denn diese Mitte und wo ist die hin?
Also ich finde, die ist ja dankenswerterweise in Deutschland noch sehr, sehr stark. Ja, also wenn man die Umfragen anschaut, dann haben wir immer noch große Mehrheiten für alles, was die liberale Demokratie betrifft. Und das Interessante bei Friedrich Merz ist, finde ich, dass er zu dieser Mitte ein zu genießerisches Verhältnis hat. Also er denkt sozusagen, wenn er mit dem Finger schnipst, dann muss die da sein. Und die hat ihm ja auch schon ein paar Mal aus der Patsche geholfen und ihn aus bitterer Not gerettet. Seine Kanzlerwahl, sein Schuldenpaket und so weiter. Und er müsste diese Mitte einfach aktiver bauen. Auch darum geht es in dem Buch sehr stark.
Also wie bekommt er die zurück, diese Mitte? Was muss er machen? Was muss er aktiv angehen?
Also nehmen wir mal jetzt, was in dieser Woche passiert ist, die Sache mit der Reichweitenbeschränkung. Er hat am Montag laut verkündet, ab jetzt werde die Reichweitenbeschränkung für die Ukraine für Langstreckenwaffen aufgehoben. Das war in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Also erstens hat am Tag danach direkt danach hat sich Lars Klingbeil, sein Vizekanzler, gemeldet und gesagt, es ändert sich eigentlich gar nichts. Und tatsächlich ist es auch so, es ändert sich gar nichts. Und dann stellte sich raus, auch global hat sich daran gar nichts, es gibt keine neue Qualität. Und vor allen Dingen, wir liefern entgegen Merz Versprechen keine Waffen, die das nötig machen würden. Mhm. Also beispielsweise den Taurus. Und das hat er sehr stark versprochen. Und das ist eben eins von den Problemen im Umgang mit der Mitte, dass man Dinge groß verkündet, einen riesen Auftritt, entschiedener Gestus. Ich mache ab Tag 1 A, B, C und D. Und das geht eben erstens in der Demokratie oft nicht so. Und Merz ist selber auch nicht bereit, die Kosten dafür politisch zu tragen. Also, wo ist der Taurus jetzt?
Meinen Sie, das ist eine Persönlichkeitsfrage oder ist das vielleicht später auch noch die noch etwas Unerfahrenheit als Bundeskanzler eine Rolle?
Ja, also ich würde mal sagen, dass das alles so ein bisschen zusammenkommt. Ein Kollege von der Financial Times hat Merz sehr bösartig overconfident and underprepared, also ein bisschen zu selbstbewusst und zu wenig vorbereitet genannt. Und da ist so ein bisschen was dran. Also die Bereitschaft, sich diszipliniert durch Akten zu arbeiten, den Koalitionspartner vorab anzurufen, mögliche Kritiker einzubinden und so weiter und so fort. Also ich glaube zum Beispiel, die Wahl zum Kanzler wäre vielleicht nicht schiefgegangen, wenn er vorher ein bisschen früher aufmerksam gewesen wäre. Und da liegt schon so ein bisschen ein Persönlichkeitsproblem, dass er einfach denkt, also Moment mal, ich bin doch wohl derjenige, der das hier durchschaut hat. Ich bin doch wohl derjenige, der hier die richtigen Ideen hat. Also bitte folgt mir. Und so läuft es eben nicht. Und das lernt er jetzt auf harte Weise.
Frau Lau, Sie kennen Herrn Merz sehr gut und schon viele Jahre, auch aus persönlichem Umgang. Wie würden Sie ihn beschreiben? Was für eine Persönlichkeit steckt in ihm?
Also was ich finde, was sofort auffällt, ist diese wahnsinnige Energie und also Bereitschaft voranzugehen und Dinge wirklich in Angriff zu nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Umgang, finde ich, ist er sehr freundlich und interessiert, hört gut zu. Er ist ja in vielen so ein bisschen das Gegenprogramm zu dem, was wir jetzt 3 Jahre lang kannten, von Olaf Scholz. Also diese Verschlossenheit, ich habe einen Plan, lasst mich bitte in Ruhe, ich mache schon, ich bin allen überlegen und so weiter. Gut, das mit der Überlegenheit, das glaubt Merz auch, aber die Benutzeroberfläche ist ein bisschen anders.
Vielleicht muss man das auch glauben, dass man eine Überlegenheit in sich trägt, sonst kann man nicht Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin
werden.
Das stimmt,
das ist richtig.
Es wird ja immer wieder gesagt, ob er vielleicht Kanzler aller Deutschen werden kann. Würden Sie ihm das von seiner Persönlichkeit her zutrauen? Hat er etwas Verbindendes?
Also er hat, wie gesagt, diesen Enthusiasmus und er glaubt erstens, dass Deutschland viel kann. Also er ist im Gegensatz zu vielen anderen Rechtskonservativen auf der Welt optimistisch. Trump, Orban und so weiter malen ja viele Dinge in düstersten Farben. So ist Merz nicht. Er ist zuversichtlich.
Das ist zweifellos etwas, was wir brauchen.
Das ist was, was wir brauchen. Und das ist auch eine gewinnende Eigenschaft, würde ich sagen. Er ist aber eben auch bereit, dann mal im Wahlkampf zu sagen, Gillamoos ist Deutschland und Neukölln nicht. Und Neukölln ist aber eben auch Deutschland. Und er muss es irgendwie schaffen, die geballte Faust aus dem Wahlkampf auszustrecken, auch denjenigen, die bisher nicht sein Camp waren. Und was mir aufgefallen ist in der Zeit, in der ich ihn beobachte, ist, dass diese Bereitschaft, also dass die Veränderung oder das Zugehen auf Milieus, die neu für ihn sind, dass ihm das auch ein bisschen Spaß macht.
Konservatismus ist ja das große Wort, was Merz so umweht. Was heißt denn bei Merz überhaupt konservativ?
Also er hat mal gesagt, das Alte wertschätzen, aber auf das Neue zugehen, ohne den Tisch mit allen Gläsern umzuwerfen. Und da, finde ich, hat er einen sehr wichtigen Punkt getroffen, dass nämlich viele rechtspopulistische Parteien sich sozusagen dieses Facebook-Motto mach schnell und hau Dinge kaputt zu eigen gemacht haben und wirklich auf die Zerstörung von klassischen Institutionen hinarbeiten. Und das will Merz eben nicht. Und da ist er ein Bewahrer und Stabilisierer. Gleichzeitig muss er natürlich in Deutschland, muss sich einiges verändern und er muss das in Angriff nehmen. Und diese Balance zu wahren und so, das ist, glaube ich, jetzt so eine Hauptaufgabe. Aber es ist eben eine der wichtigsten Kampflinien auf der Welt zwischen klassisch-Konservativen und diesem reaktionär-revolutionären, was sich in vielen rechten Parteien entwickelt hat.
Das heißt, würden Sie sagen, er muss den Konservatismus auch ein bisschen verändern, auch ein bisschen in die Zukunft befördern?
Ja, also er muss das Bild so ein bisschen weiten. Also er ist ein begeisterter Leser von dem Soziologen Andreas Reckwitz, der ein Buch über Verlust geschrieben hat. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die viele Deutsche haben. Man schlägt die Zeitung auf und man sieht Siemens, VW, also alles, was man so klassischerweise mit Deutschland verbunden hat.
Und unsere Werte wackeln.
Die Werte wackeln und der Wohlstand schlicht auch so, und das besorgt ihn. Und da ist eben jetzt seine Aufgabe auch zu schützen und zu bewahren und so. Und nicht nur die Tradition oder so weiter, sondern wirklich auch die Institutionen. Und ich glaube, das hat er sehr klar vor Augen.
Man sieht ihn ja seit seinem Amtsantritt vor allem mit Regierungschefs anderer Länder über große Konflikte, Probleme unserer Zeit diskutieren. Und man sagt, dass er so eine Vorreiterrolle Deutschlands als Leader of the Free World anstrebt. Die USA scheinen ja auszufallen dafür. Hat er das Kaliber dafür, Frau Lau?
Ja, da kommen wieder die Probleme ins Spiel, die ich gerade schon erwähnt habe. Mhm. Also er hat die Energie, er hat die Fähigkeit zur Freundschaft. Also er hat wirklich so Jahrzehnte alte Freundschaften. Und wenn man ihn in Kiew, und ich sage mal, dieser Kiew-Moment mit Starmer, Tusk, Macron und eben Zelensky, den wichtigsten Regierungschefs, wenn man ihn da gesehen hat, dann konnte man ihn sich als Leader of the Free World vorstellen. Aber dann kommt eben der nächste Schritt, was folgt aus den Ankündigungen? Folgt da materiell was draus? Hat sich wirklich etwas verändert? Und dieser Kiew-Moment war eben so ein Moment, da hat er ein Ultimatum verkündet, dem aber dann wieder nicht viel gefolgt ist, weil man eben doch dann irgendwie auf Trump wartet und denkt, wir können es alleine eben doch nicht. Und da muss er noch, glaube ich, eine bessere Balance finden.
Wie blickt man denn von außen, aus dem Ausland auf ihn?
Mit riesiger Hoffnung. Also die Schlagzeilen, als er es endlich war, meine Lieblingszeile war Fantastic Fritz aus dem Economist, die ihm gratuliert haben zu dem Schuldenpaket und so weiter. Aber der Tenor war so ein bisschen, Deutschland ist wieder da. Und dieses mit verschränkten Armen in Brüssel sitzen und nichts sagen oder ein German Vote abgeben, weil man sich nicht einigen kann in der Regierung und so. Das wird, glaube ich, jetzt ein Ende haben.
Also man könnte sich ja vorstellen, dass in dieser jetzigen politischen Krisensituation, die ja weltweit und auch in Deutschland ist es nicht leicht gerade, dass man da eigentlich die Finger von lassen würde und sagen würde, ich werde ganz bestimmt alles, nur nicht Bundeskanzlerin, Bundeskanzler. Ist das für ihn, für Friedrich Merz, vielleicht sogar eine Chance?
Ja, auf jeden Fall. Die Erwartungen sind extrem niedrig an ihn. 52% der Deutschen denken, der kann das nicht. Extrem viele Leute finden ihn absolut unsympathisch. Und aus der Position kann man ja eigentlich nur gewinnen.
Absolut. Die politische Krisensituation, da ist auch die AfD, mit der muss man umgehen. Wie ist das Verhältnis von Friedrich Merz zur AfD? Darüber sprechen wir gleich. Mariam Lau hier bei mir im Radio 3 Studio. Lambert hier mit Hedy on the Bike um 9.22 Uhr. Ich spreche hier auf Radio 3 gerade mit der Journalistin Mariam Lau über ihr neues Buch Merz auf der Suche nach der verlorenen Mitte. Frau Lau, Sie stellen in Ihrem Vorwort die Frage, können Konservative sich gegen die Autoritären behaupten? Da kommt natürlich jetzt die AfD ins Spiel. Mhm. Wie würden Sie Merz' Verhältnis zur AfD beschreiben und wie wird er sich aus Ihrer Sicht eventuell zukünftig der AfD gegenüber verhalten?
Also er empfindet gegenüber der Art, wie die AfD im Bundestag auftritt, also dieses Gröhlen und Pöbeln und man kann nicht an denen vorbeigehen, ohne dass irgendeine Bemerkung kommt und so weiter und hinflezen. Das empfindet der als wirklich fast physisch unangenehm. Das ist so einen richtigen persönlichen Ekel, so dass es... dass er nicht mit Alice Weidel zusammen allein im Aufzug fährt oder so. Das ist aber ja noch keine Strategie. Und ich finde, der Umgang der Union mit der AfD ist so verblüffend demütig. Also wenn man so ein bisschen nachbohrt, dann ist das Gefühl immer, und da ist auch, das ist auch ein bisschen so bei Friedrich Merz, wir haben es verbaselt 2015 fortfolgende in der Flüchtlingskrise. Die Politik von Angela Merkel ist dafür verantwortlich, also eine CDU-geführte Regierung ist dafür verantwortlich, dass die AfD so stark geworden ist. Und man macht letztlich den Erfolg des eigenen Regierungshandelns davon abhängig, ob die noch weiter stark werden oder nicht. Da ist zwar was dran und natürlich ist es richtig, sich vorzunehmen, gut zu regieren. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum man die nicht viel härter angreift. Also die Tatsache, dass man hier eine Partei hat, die in der russischen Botschaft auf den Sieg am 9. Mai anstößt mit einer solchen imperialistischen Macht und so, dass man da nicht viel stärker reingeht, das verstehe ich eigentlich nicht. Oder dass man nicht viel stärker sagt, ihr unterstützt Donald Trump, der mit seiner Zollpolitik verursacht, dass in Deutschland Vermögen vernichtet wird und so. Also immer dieses geduckte Haupt so ein bisschen gegenüber der AfD und bloß nicht dran rühren und bloß nicht zu oft thematisieren. Letztlich ist es genau das, was Angela Merkel auch immer gemacht hat, einfach rechts liegen lassen. Und ich denke, das wird jetzt nicht mehr lange so gut gehen. Wir haben nächstes Jahr Wahlen in Sachsen-Anhalt. Da könnte die AfD die absolute Mehrheit bekommen. Und ich glaube nicht, dass man das einfach mit diesem, wir müssen es nur besser machen und dann wird es schon klappen. Das wird, glaube ich, nicht ausreichen.
Also Frau Lau, Sie gucken auch mit Spannung darauf, wie sein Verhältnis auch da in Zukunft sein wird, wie er weiter reagieren und strategisch auch mit der AfD umgehen wird. Sie erklären ja sein politisches Verhalten auch immer wieder mit seiner persönlichen Lebensgeschichte. Was muss man denn über Merz' Leben wissen, um ihn als Politiker besser zu verstehen?
Also er kommt aus einer sehr gut situierten Juristenfamilie. Sein Großvater war Bürgermeister seiner Heimatstadt Brilon und sein Vater eben auch ein anerkannter Richter, von dem die Leute immer gesagt haben, der hat hier niemanden gegrüßt, wenn er zum Amt ging. Die Villa der Merzens ist aber immer noch ein Ort, an dem, wie sagt man, also ein der erste Ort am Platz sozusagen. Mhm. Also das ist eine Familie, die da großen Respekt immer genoss. Und aus dieser Familiengeschichte und auch aus dem Reichtum des Sauerlands und so stammt, glaube ich, so ein bisschen so dieses Gefühl, Dinge stehen mir zu. Also die Tatsache, dass er 2002 so wenig darauf vorbereitet war, dass Angela Merkel ihm den Fraktionsvorsitz nicht überlassen würde, die hat, glaube ich, so ein bisschen damit zu tun, dass er denkt, das steht mir doch zu, ich brauche keine Truppen zu sammeln oder so. Ich bin doch wohl eindeutig derjenige, auf den das hier passt.
Das könnte auch ein bisschen problematisch sein.
Das ist ein bisschen problematisch und gleichzeitig ist es aber eben auch seine Kraft. Ne? Das ist immer wieder das Ding bei Merz, dass diese ganze Energie ist eben die Kehrseite von den Fehlern, die er macht. Also das, die Energie und das Unbedachte und Unvorbereitete, die gehören irgendwie zusammen.
Sie schreiben in Ihrem Vorwort, dass Sie nicht nur über Merz schreiben möchten, sondern auch über ein Stück von Deutschland, über Licht und Schatten im Wirken der CDU auf das Land. Was für Licht, welchen Schatten können Merz und die CDU aktuell auf Deutschland werfen?
Naja, also die CDU ist die Partei, die die Westbindung, der wir die Westbindung verdanken. Das hat Adenauer gegen große Widerstände gemacht. Helmut Kohl hat die europäische Einigung und die deutsche Wiedervereinigung vor allen Dingen miteinander verbunden. Angela Merkel hat das Land durch viele Krisen geführt und so weiter. Also die CDU war an der Stabilisierung und Demokratisierung der Bundesrepublik immer also elementar beteiligt. Und jetzt kommt es eben darauf an, kann sich diese Bundesrepublik im Fadenkreuz sozusagen der Autoritären behaupten.
Das werden Sie auch in Zukunft mit Spannung beobachten.
Absolut. Wir alle wahrscheinlich.
Wir alle wahrscheinlich, genau. Und sehr viel mehr darüber erfahren kann man in Ihrem neuen Buch. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen und fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Hat mich gefreut.
Die Journalistin Mariam Lau auf Radio 3 über ihr neues Buch Merz auf der Suche nach der verlorenen Mitte. Gerade bei Ullstein erschienen. 336 Seiten hat es, kostet 24,99 €. Das E-Book 20,99 € und das Gespräch finden Sie natürlich gleich zum Nachhören auch online auf radio3.de.
Peter's kingdom, he's using his golden coach to prove that everybody's happy and in the groove.
God bless the swing king, God bless the swing king.
Man of sinking beats his kingdom, the nation is waiting for a royal beat, lots of music and rhythm, that's all they need.
God bless the swing king,
the king of Sweden meets the king of Spain. He shrugs his shoulders, it was all in vain.
If I had it all to do over again, I would have liked to be the king of swing.
God saves the swing king, God bless the swing king.
Then the swing king meets his kingdom. The crowd is praising his wisdom and taste. They are swinging his kingdom and the trumpet plays.
Thank you.
they're swinging, meet his kingdom. The nation is dancing to a royal beat. Lots of music and rhythm, that's all they need.
Radio 3, Kultur kompakt.
Mit Sophie Wannmacher um 9.30 Uhr. Die neue Kultursenatorin von Berlin, Sarah Wedel-Wilson, hat sich jetzt distanziert von der Arbeit ihres Vorgängers Joe Cialo. Was kritisiert sie denn da, Sophie?
Sie spricht davon, dass der Schock in der Kulturszene, der ja ausgelöst wurde durch die drastischen Kürzungen in diesem und im nächsten Jahr, vor allem aus einem fehlenden Dialog hervorgegangen ist. Laut ihr wären die Kulturschaffenden in Berlin eigentlich sogar bereit für einen Beitrag zum Spardruck gewesen, aber es hätte eben zu wenig Kommunikation mit ihnen gegeben. Sie sagt dem Spiegel außerdem, Zitat, eine Zusammenarbeit mit Herrn Cialo hat es in diesem Sinne nie gegeben. Von Zusammenarbeit spricht sie hier deshalb, weil sie ja unter Cialo selbst schon Kulturstaatssekretärin war.
Und so hat Sarah Wedel-Wilson offenbar ihre Arbeit erlebt mit dem ehemaligen Kultursenator von Berlin. Wiederum der ehemalige Chef der Salzburger Festspiele, Alexander Pereira, der ist in Italien zu 22 Monaten Haft verurteilt worden auf Bewährung. Was sind da die Hintergründe?
Naja, es geht um ungenehmigte Ausgaben in seiner Zeit, als er Intendant war in Florenz am Opernhaus Maggio Musicale Fiorentino. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig, er kann also noch Einspruch einlegen. Laut dem Schnellverfahren soll Alexander Pereira rund 24.000 Euro zu Unrecht aus der Kasse des Opernhauses ausgegeben haben, unter anderem für einen privaten Umzug angeblich. Jetzt muss Pereira der Stiftung des Opernhauses rund 26.000 Euro zurückzahlen und außerdem 1.500 Euro Schadenersatz leisten. In einem Vorwurf wurde er freigesprochen. Das war ein sogenannter Geldunterschlagungsvorwurf. Hier ging es um 35 Millionen Euro aus einem staatlichen Fonds. Die soll er laut Anklage zweckentfremdet haben. Er ist aber freigesprochen worden.
Und jetzt schauen wir noch nach Berlin. 200 Jahre gibt es die Museumsinsel in Berlin mittlerweile und das wird groß gefeiert. Also groß ist gar kein Ausdruck, das wird vor allem lang gefeiert, nämlich 5 Jahre lang und heute geht's los.
Ja, und zwar mit einem Inselfest. Das geht aber nur von heute bis zum Sonntag. 5 Jahre lang wird übrigens deshalb gefeiert, weil sich schlicht ein wichtiges Ereignis für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz an das nächste reiht. In diesen Tagen ist es das alte Museum vor rund 200 Jahren den ersten Grundstein quasi gelegt hatte. Beim Inselfest wird es zum Beispiel ein kostenfreies Open-Air-Bühnenprogramm geben. Wird auch Workshops geben und der Eintritt in die Museen ist auch vergünstigt. Dazu gibt es ab heute auch Überraschungsführungen.
Man weiß eigentlich gar nicht, wo die Führung hingeht. Man entdeckt also garantiert etwas Neues, was man vielleicht gar nicht gesucht hätte. Und das ist eigentlich der Clou, diese Insel als ein wahres Schatzhaus darzustellen, das alle möglichen Objekte aus allen möglichen Kulturen verbindet und wo man eigentlich immer neue Impulse erfahren kann.
Da haben wir gerade Matthias Wemhoff gehört. Er ist der Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte und Sprecher der Museumsinsel. Ihn hatten wir vorhin im Gespräch hier auf Radio 3. Das können Sie natürlich nachhören auf radio3.de oder in der Radio 3 App.
Und das Inselfest auf der Museumsinsel in Berlin beginnt heute um 10, also in 26 Minuten, geht dann bis zum Sonntag. Und ein paar Programmpunkte sind dabei auch kostenlos, vor allem die außen wird stattfinden. Der Eintritt in die Museen ist an diesem Wochenende vergünstigt. Sophie Wannmacher, danke dir.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Maki, Maki, Maki. of another.
And you
lay your burdens down. Don't even make a sound. Don't worry about a thing. I'm here to love you. My kisses are your crown, and I'm your queen. So now lay with me, my king. I'm here to love you. Just lay your burdens down. Don't even make a sound. Don't worry about a thing. I'm here to love you. My kisses are your crown, and I'm your queen. So now lay.
Esperanza Spalding war das hier. Die hatten wir letzte Woche hier auf Radio 3 in einem Gespräch. Das können Sie sich noch nachhören auf radio3.de. Sie war nämlich letzte Woche in Berlin zu Gast im Pierre Boulez Saal. Das war am 21. Mai, falls Sie es verpasst haben. Der hier allerdings, der kommt heute. Luke Noah ist ein deutscher Singer-Songwriter, geboren in Deutschland, aufgewachsen in der Schweiz. Nach seiner Nylon-EP Ende letztes Jahr hat er viel als Support-Act auf diversen Festivals auf der Bühne gestanden, bei Support-Auftritten, also als Künstler, der vor dem Haupt-Act auftritt, zum Vorglühen sozusagen. Heute Abend nicht, da ist er selbst die Hauptattraktion. Das wird sein Release-Konzert seines Debütalbums. Das heißt, ganz leicht zu merken, Debüt. 20 Uhr geht's los heute Abend im Badehaus in Berlin. Gibt noch Karten für 30 Euro. Und das ist er, Luke Noah mit Your Smile Should Have Been Mine.
Listen to yourself, trying to live the life you wanted. Would you go back? Change the way it was and make it better for yourself. But is it my bad? Nothing else.
Das ist Luke Noah und der ist heute Abend live in Berlin zu erleben im Badehaus ab 20 Uhr. 9.43 Uhr ist es jetzt.
Radio 3. Esskultur mit Elisabetta Gardoni.
Und da sprechen wir heute über Tamarinde. Das ist ein wunderschöner Name, klingt sehr exotisch und wohlklingend, aber die allermeisten, den Namen zwar kennen, wissen vielleicht gar nicht so genau, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Und das, obwohl Tamarinde als Gewürz in doch einigen Zubereitungen drin ist, das sagt Elisabetta Gardoni. Elisabetta, eins hast du mir schon gesagt, die berühmte britische Worcester-Soße, ja, diese Gewürzsoße in Deutschland als Wurster-Soße, ja, das sagen viele so, Worcester-Soße. Die durften ganz viele kennen eigentlich, oder? Da ist auch Tamarinde drin.
Genau, und in ganz vielen anderen Gerichten, die wir mit Sicherheit irgendwo gegessen haben, nur weiß man nicht so genau.
Dann müsste man schon auf die Zutatenliste
genau,
gucken.
Genau, und vor allem, was Tamarinden sind, haben, glaube ich, die wenigsten gesehen. Das sind ja Hülsenfrüchte. Ne? Also die sind die Früchte des Tamarindenbaums. Das ist eine Leguminose. Und was zu Würze verarbeitet wird, ist der Mark, der eben in diesen Hülsen, in diesen Schoten steckt. Also nicht die Rinde, was man beim Namen Tamarinde denken könnte. Der Baum bildet wunderschöne Blüten und der Duft wird sogar in einem Gedicht von Arthur Rimbaud besungen in seiner Sammlung Les Fleurs du Mal von 1857. Tamarindenbäume sind da im Begriff von Exotik und Sinnlichkeit. Aber nicht nur. Tamarindenbäume sind auch interessant, weil sie wirklich komplett verarbeitet werden. Also die Blätter, die Wurzel, das Holz, die Samen. Die Samen insbesondere werden verarbeitet in der Industrie als Farb- und Politurmittel verwendet, in der Textilindustrie als Bindemittel und sogar neuerdings für bioabbaubare Bioplastik. Ist wirklich ein Wunderbaum.
Also das ist eine eierlegende Wollmilchsau,
genau,
dieser Tamarindenbaum.
Der Pflanzenwelt.
Wahnsinn. Der wächst aber nur in den Tropen, hier noch nicht.
Denn, ja, trotz Klimawandel noch nicht. Er ist wirklich sehr kälteanfällig, daher wächst dieser schöne Baum eher zwischen den Tropen. Da fühlt er sich gut. Also von Mittel- und Südamerika über Afrika bis Fernasien. Und entsprechend finden wir die Tamarinde als fruchtig süß-säuerliche Würze in der Küche aller Länder, die zwischen den Tropen liegen, also in der chinesischen, in der thailändischen Küche. Also Pad Thai wäre so das typische Gericht, wo Tamarindenwürze dazugehört, in der persischen Küche, auch in der indonesischen, in indischen Gerichten vor allem, in ganz, ganz vielen. Und auch in den Soßen, Dressings und in Drinks der mexikanischen Küche.
Das heißt also, wenn ich hier asiatisch, indisch oder mexikanisch esse, dann ist automatisch auch Tamarinde drin?
Also automatisch vielleicht nicht, aber in den meisten Fällen schon, weil Tamarindenpaste für eine Aromanote sorgt, die zwar nicht so vordergründig zu schmecken ist, aber für eine gewisse Geschmackstiefe sorgt.
Aber wenn das so ein Wunderzeugs ist, dann frage ich mich, warum ist die eigentlich so wenig bekannt hier verglichen zu anderen Gewürzen?
Ist tatsächlich komisch, aber oft wird das, was überall reichlich vorhanden ist und daher auch überhaupt nicht teuer ist, wird einfach übersehen oder unterschätzt. Also denken wir an Gewürze, die früher extrem teuer waren, so wie Pfeffer, Zimt, Nelke, Safran und Co. Dafür wurden früher Kriege geführt und Kreuzzüge. Die Tamarinde ist tatsächlich bei den Gewürzhändlern von früher fast unbemerkt geblieben. Nur die Briten, die haben dann in ihrer Kolonialzeit aus Indien die Mulligatawny-Suppe mitgebracht. Da gehört Tamarindenwürze auf jeden Fall rein und Tamarindenextrakt eben in die bekannte Wurstersoße, genau, wo man denkt, das sei für Würste, ist es aber nicht.
Tamarindenpaste habe ich mal im Asialaden, im Asia-Supermarkt gekauft. Findet man die nur da?
Also nö, eigentlich im Supermarkt. Also dieses Gläschen hier, das ich dir mitgebracht habe,
ein kleines Glas
kommt vom Bioladen, vom Biosupermarkt. Entsprechend ist auch der Preis. Aber mal, es gibt viel, viel günstiger als Mark in Blöcken, also in Plastik eingeschweißt. Das ist Mark. Das findet man in jedem Asia-Shop. Und sogar frische Tamarindenschoten sind auch zu finden. Es macht natürlich viel Arbeit, dieses Mark aus der Schale zu pulen. Da muss man die Pflanzenfaser und die Samen entfernen. Also von der Konsistenz ist es ein bisschen wie Dattel. Und ja, so ein Glas fertige Tamarindenpaste im Kühlschrank ist natürlich die bequeme Variante, und das Gewürz jederzeit schnell zur Hand zu haben, ist natürlich aber viel teurer. Also als so ein Block vom Asialaden, wer ständig so mit sowas würzt, würde man bestimmt nicht so ein Gläschen nehmen.
Und ich könnte mir vorstellen, nach diesem Gespräch hier werden viele ständig mit Tamarindenwürze würzen wollen. Was kann ich denn damit alles würzen?
Ja, alles möglich. Natürlich sehr sparsam eingesetzt. Herzhafte Speisen kann man gut damit abschmecken, genauso gut wie süße Speisen. Oder Marmeladen, Chutneys, Sirup kann man machen. Also mit dem Sirup kann man erfrischende Getränke mischen. Die sind sehr verbreitet, sehr beliebt in Mittel- und Südamerika. Viele Tipps und Infos habe ich gefunden in einem Buch rund um die Tamarinde. Und zwar von einem Autor, der eigentlich hauptberuflich Physiker ist und sich eigentlich mit Glasfasern befasst hat. Mit großer
Nicht
mit der Tamarinde, oder vielleicht mit diesen, vielleicht ist er drauf gekommen wegen der industriellen Anwendung von Tamarinden, von der Tamarindenpflanze sozusagen. Also der Dr. Fedor Mitschke heißt er. Er hat wohl privat eine echte Leidenschaft für Gewürze und war von der Tamarinde so angetan, dass er gründlich recherchiert hat und so mit Rezepten und Zubereitungen experimentiert. Die Rezepte, die auf unserer Website zu lesen sind, stammen von ihm. Also es gibt zum Beispiel Grundrezepte für Fisch- und Fleischgerichte, also für sogenannte Currypfannen zum Beispiel. Und ja, Tipps für Chutneys, also ein Auberginengericht, sehr empfehlenswert. Chutneys, Dessert, Cocktails. Der Autor empfiehlt Tamarinde auch als Alternative zu Balsamico zum Beispiel.
Aber das ist doch eigentlich was ganz anderes.
Nee, doch. Also es geht schon in diese süß-saure Richtung. Allerdings finde ich Tamarinde viel, viel saurer. Deswegen sollte auch viel sparsamer verwendet werden. Ich finde, es ähnelt, wenn schon, dann eher Granatapfel-Würzsoße. Die findet man oft in der türkischen oder auch persischen Küche. Aber es lohnt sich, finde ich, schon damit auszuprobieren. Das bringt ein bisschen Abwechslung in die eigene Küche. Außerdem soll Tamarinde sehr gesund sein.
Also, nur zu, holen Sie sich die Tamarinde in Ihre Küche. Elisabeth Gadoni hat dafür Verschiedenes bei uns im Netz bereitgestellt. Auf radio3.de finden Sie das und das Buch noch von Fedor Mitschke. Tamarinde, alle Fakten heißt es, mit vielen Rezepten. 14,90 Euro kostet das. Das ist Basar Bla mit zwei Waren um 9.52 Uhr. Und das hier ist Monika Borgem.
Pretend it's raining. You ought to be ashamed of the mess you're making. I guess no one ever told you when to shut your mouth. Now it's up to me to help you work it out. Regret it. So if you're looking for a fight, why don't you come and get it? Little boys like you should knock so tough. Get yourself in trouble by playing so rough. Don't be fooled by the way I sing, baby. This sweet voice don't change a thing. I'm a soft little lady when I'm on the stage, but it's all very chasing dreams. I'm gonna hold my breath. I'm gonna count to 10. I'll give you one more chance. Let's try this again.
Jetzt ist es 9.55 Uhr und ich bin schon gar nicht mehr alleine im Studio, weil gleich kommt ja die Stimme von Eve Schmidt
Guten
ab
Morgen,
kurz nach 10.
Anja.
Und hier ist sie auch schon, denn sie ist schon reingekommen. Guten Morgen, Eve, schön dich zu sehen. Was hast du denn vor in den 4 Stunden Klassik?
Ach, jede Menge Musik, wie du weißt. Ach. Und eine besondere möchte ich einfach mal hervorheben. Also die Berliner Philharmoniker haben ja bald ihr Saisonabschlusskonzert, ihre Konzerte, 27. 28.
Waldbühne.
Silvesterkonzerte sind auch immer besonders und da gab es 2021 eine tolle Geschichte. Lahav Shani ist da eingesprungen für Kirill Petrenko. Der hat übrigens kurz vorher zum ersten Mal dirigiert und unter anderem diese Musik haben sie gespielt. Ist nicht viel.
Oh, aber da kommt
noch was. Das ist Maurice Ravel, das Stück heißt La Valse und das ist quasi eine Hommage des französischen Komponisten an Johann Strauss, für dessen wunderbare Rhythmen hat Ravel eine tiefe Sympathie gehegt und er macht es nun recht bildhaft. Wir müssen uns jetzt hier so wirbelnde Wolken vorstellen und da blitzt ab und zu so ein Walzer tanzendes Paar auf. das wird sich dann noch zerstreuen und dann guckt man in so einen riesen Tanzsaal, wo ganz viele Menschen sich drehen, die Bühne wird immer heller, bis zum Fortissimo. Aber da muss man jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen warten, das Stück ist recht lang, aber ich würde das dann so kurz nach 11 in der Klassik bis 2 für uns alle spielen.
Das ist ein großartiges Werk, Ravel, ja. La Valse. Für mich ist das immer so, das steht so unter Hochspannung, wie wer mal im Aquarium war in Berlin, wie der Zitteraal, wo man die ganze Zeit gucken kann, wie der elektrisch geladen ist. Das ist genau. Für mich Maurice Ravels La Valse. Eve Schmidt, ab kurz nach 10 hier gleich mit Ravels La Valse. Und ich bin Anja Herzog und sage tschüss.
Tschüss.
Ein jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. Zum Abschluss der Konzertsaison, ein Sommeranfang mit Leidenschaft. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker. Weil immer so schnell ausverkauft, in diesem Jahr gleich zweimal. Am 27. und 28. Juni. Für den 27. gibt's noch Karten. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Gustavo Dudamel. Solist der amerikanische Sänger Ryan Speedo Green. In der Waldbühne in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
10 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her über die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könne nur der Kongress treffen. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Nach Angaben aus Washington hat Israel schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, der Vorschlag werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1.000 palästinensische Häftlinge freikommen. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke will die Rückführungsstrukturen für Asylbewerber neu ordnen. Der parteilose Politiker sagte im rbb24-Inforadio, beispielsweise sei das Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt wegen der verschärften Grenzkontrollen nicht mehr unbedingt notwendig. Dort werden Menschen untergebracht, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Die kämen jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland, so Wilke.
Bisher ist noch nicht so viel Geld dahin geflossen. Es ist ja wirklich sehr kurzzeitig aufgebaut. Aber jetzt stehen ein paar Entscheidungen zum infrastrukturellen Ausbau dort an. Die kosten wirklich Geld. Und das habe ich mir angeschaut und gesagt, na Moment mal, bevor jetzt da irgendwie weiteres Geld in diese Struktur ausgegeben wird, die vielleicht nicht mehr sinnhaft ist, gucken wir doch, wo wir das Geld woanders hinbringen. Zum Beispiel, um die anderen Strukturen zügiger an den Start zu bekommen, weil die werden weiterhin gebraucht und auch zügig gebraucht.
Brandenburgs parteiloser Innenminister René Wilke. Immobilienbesitzer sollen nach den Vorstellungen von Bundesjustizministerin Hubig grundsätzlich gegen Elementarschäden versichert sein müssen. Die SPD-Politikerin verwies in der Augsburger Allgemeinen auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland im vergangenen Jahr. Mit der Union sei vereinbart, die Pflichtversicherung gegen Naturkatastrophen auszutauschen.